Liebe Hörer, wir haben hier eine neue Folge von unserem Podcast Block 52 in der Mache. Mein Name ist Philipp Sandner und ich bin Leiter des Frankfurt School Blockchain Centers und wir sprechen heute mit Jonathan Lessmann. Er ist tätig bei Swired. Das ist eine Tochterfirma der DK Bank, wird jetzt aber auch zunehmend größer werden. Da geht es um das Thema Tokenisierung. Aus meiner Sicht ist es eines der größten angelegten Tokenisierungsprojekte in Deutschland, was man momentan so kennt. Und insofern besprechen wir auch die regulatorischen Fundamente, zum Beispiel das DET Pilot Regime und so weiter und so fort. Ja, lieber Jonathan, ich freue mich, dass wir hier heute sprechen können. Wir kennen uns jetzt schon eine ganze Weile. Du bist bei Swired. Da geht es um Tokenisierung im großen Sinne sozusagen, aber natürlich in einer speziellen Form, auch technisch ein bisschen unüblich, würde ich mal so sagen. Aber da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Wer bist du und was machst du und was macht Swired? Gerne ein paar Details dazu, Jonathan.
Ja, danke, Philipp. Freue mich, dass ich heute hier sein darf. Gerne. Also ich bin Jonathan und ich bin bei Swired verantwortlich für das Marketing und auch für unsere Plattformstrategie, also quasi eine zweigeteilte Rolle. Auf der einen Seite kümmere ich mich in meiner Rolle darum, dass Swired natürlich an sich bekannt ist und man unsere Angebote und Dienstleistungen eben kennt. Und auf der anderen Seite nutze ich eben diese Rolle auch, um aufzunehmen, was für Strömungen passieren aktuell im Markt, was geschieht und wie müssen wir unsere Plattform daran anpassen, damit wir eben möglichst schnell Netzwerkeffekte erzielen, weil am Ende sind wir eben der Überzeugung, dass Blockchain-Services und Blockchain-Dienstleistungen am Ende plattformbasierte Geschäftsmodelle sind und dadurch besonderen Herausforderungen begegnen. Und deswegen haben wir quasi bei Swired hier nochmal die Position mit berücksichtigt der Plattformstrategie. Kurz zu Swired. Swired ist ein Software-Institut, also ein Software-Startup, das eben Blockchain-basierte Software entwickelt für regulierte Finanzinstitute. Das bedeutet, wir bieten Software an für die Kryptowertpapierregisterführung, für Tokenisierung im Allgemeinen, aber eben auch zum Beispiel für das On-Ramping von traditionellen Wertpapieren, um die eben auf der Blockchain auch verfügbar zu machen, um eben ein gemeinsames Ökosystem zu haben, in dem ich nicht nur digitale Wertpapiere oder Kryptowertpapiere bewege, sondern auch die Welt der traditionellen Assets, damit ich eben das komplette Ökosystem an Wertpapieren und Assets zur Verfügung habe als Finanzinstitut und damit eben auch interagieren kann. Und vielleicht eine Besonderheit an der Rolle von Swired ist eben dabei, dass wir uns nicht nur darauf beschränken, eben die Software für spezifische Blockchain-Ökosysteme zu entwickeln, sondern wir haben uns auch darum gekümmert, dass es eben ein Netzwerk gibt, das ausschließlich für regulierte Finanzinstitute an dieser Stelle vorgesehen ist und in dem eben die regulierten Finanzinstitute selber Knoten betreiben können und selber mitwirken können und dadurch selber die Infrastruktur betreiben, in der sie mitwirken und auch einen signifikanten Einfluss darauf haben können.
Finde ich außergewöhnlich spannend und insofern bitte noch weiter ausführen. Du hast vorher gesagt, ihr seid in einem bestimmten Bereich, ihr beobachtet die Transformation. Was passiert hier gerade am Kapitalmarkt und wie passt Swired hier genau rein? Und eins bitte nicht vergessen, vielleicht habt ihr konkrete Beispiele. Was wird tokenisiert, damit man sich das genau vorstellen kann? Ist es eine Schuldverschreibung oder ein Fonds oder welches Ding, Betriebsmittel, Immobilien oder was auch immer, damit man das ein bisschen einsortieren kann, Jonathan. Das wäre noch ganz hilfreich.
Klar, sehr gern. Also bei der Kryptowertpapierregisterführung geht es natürlich vordergründig erstmal nur um Inhaberschuldverschreibungen an dieser Stelle, dass ich natürlich, alles, was mir das EWPG bietet, ja, und auch die Erweiterungen, die jetzt kommen, die haben wir natürlich auch fest im Blick. Ja, also alles, was sich um das elektronische Wertpapiergesetz herum so anbieten kann, das wollen wir mit unserer Software auch entsprechend abdecken. Zusätzlich haben wir auch noch Komponenten, um eben traditionelle Wertpapiere darzustellen. Also beispielsweise Namensschuldverschreibungen kann man bei uns auch in digitalem Format darstellen und dadurch die Abtretung nachvollziehen. Was an sich auch ganz charmant ist, um eben vielleicht erstmal Erfahrungen zu sammeln mit einer neuen Technologie, währenddessen man eigentlich im alten Rechtsbereich unterwegs ist. Das ist eigentlich auch, haben wir festgestellt, im Austausch sehr charmant für viele Akteure, was dann auch gerne ausprobiert wird, also auch im produktiven Rahmen ausprobiert wird. Generell die Transformation, die wir da sehen im Kapitalmarkt, ist eben diese, dass wir neben der Blockchain, also die Technologie, jetzt auch die Regulatorik dazu bekommen haben. Ja, also es ist ja schon seit einer ganzen Weile so, dass wir da eine Entwicklung haben, dass immer mehr möglich gemacht wird durch den Gesetzgeber, dass man eben auch Rechtssicherheit bekommt für Wertpapiere. Aber nicht nur auf der nationalen Ebene, sondern ja auch auf der europäischen Ebene, zum Beispiel beim DLT-Pilot-Regime oder MiCA oder Ähnliches, gibt es natürlich viel Entwicklung. Und dadurch haben wir im Prinzip alle Zutaten oder, sage ich mal, alle Bausteine aus unserer Sicht aktuell zusammen, dass wir sagen können, wir können die Wertschöpfungskette, die wir heutzutage haben, eigentlich umbauen. Denn der Regulator und der Gesetzgeber öffnet im Prinzip die Schleuse in beide Richtungen, zum Beispiel mit dem DLT-Pilot-Regime. Wir haben typischerweise, es besteht heute eine Wertschöpfungskette aus dem Kunden, der mit einer Bank zusammenarbeitet. Und diese Bank greift dann auf Infrastrukturintermediäre zurück bis runter zum Zentralverwahrer. Und das ist normalerweise die Wertschöpfungskette für die Verwahrung von Wertpapieren oder für den Übertrag von Wertpapieren. Und das ist ziemlich fragmentiert. Ja, und typischerweise findet der Wettbewerb nur horizontal statt. Also Banken stehen untereinander im Wettbewerb, genauso stehen die Infrastrukturintermediäre untereinander im Wettbewerb und die Zentralverwahrer untereinander. Durch das Pilot-Regime allerdings bekommen wir jetzt vertikal, also nicht mehr horizontal, dass man in der gleichen Gruppe im Wettbewerb steht, sondern jetzt steht man auch auf einmal vertikal im Wettbewerb, weil Infrastrukturintermediäre, ja, wie Betreiber von MTFs etc., können jetzt auch für Retail-Kunden direkt ihre Dienstleistungen anbieten und öffnen dadurch quasi auch den Zugang zur Kundenschnittstelle, die vorher vor allem eben Banken vorbehalten war. Auf der anderen Seite können jetzt aber auch DLT-Netzwerke eine zentralverwahrähnliche Rolle einnehmen, ja, eben DLT-Pilotregime-Teilnehmer. Und das bedeutet, dass eben auch die Infrastrukturintermediäre unter Druck gesetzt werden, weil die Banken, die bereits die Kundenschnittstelle fest im Griff haben und auch schon seit einigen Jahren im Griff haben, können sich jetzt auch dazu entscheiden, die Infrastruktur zu betreiben. Und ich denke, was hier immer besonders ist, was auch vielleicht ein wenig Zeit gedauert hat im Verständnis, wie man Blockchain nutzen kann. Blockchain bietet einem in diesem Fall nicht im Einzelnen den Vorteil. Ja, wenn ich eine Blockchain hausintern installiere und nur für mich verwende, ist der Spaß begrenzt. Aber wenn ich die jetzt nutze, um mit anderen Finanzinstituten gemeinsam eine Blockchain zu betreiben, kann ich die Wertschöpfungskette erheblich verkürzen, wohingegen ich das jetzt als eine Art Commodity, sag ich mal, verwende, als eine Grundlage, um mein eigenes Geschäftsmodell darauf aufzubauen und trotzdem im Wettbewerb zu den anderen Banken zu bleiben. Das heißt, das operative Setup, Zentralverwahrer, Infrastrukturintermediäre, die werden angegriffen und unter Druck gesetzt, wohingegen die Banken weiterhin ihren Kunden zusätzliche Dienstleistungen anbieten können. Und wo ist jetzt Wyatt im Prinzip in der ganzen Gleichung? Ja, jetzt habe ich viel über die Wertschöpfungskette gesprochen und eben diese vertikale Integration, die da aktuell stattfindet im Strategiesprech. Wyatt ist eben genau dafür gegründet worden, um den Finanzinstituten diese Software zur Verfügung zu stellen, damit sie überhaupt gemeinsam ein Netzwerk kreieren können und schaffen können, indem sie dann diese Wertpapiere austauschen können und miteinander zusammenarbeiten können. Und innerhalb dieses Netzwerks ist eben aber auch vorgesehen, dass nicht nur Applikationen von Wyatt genutzt werden können, sondern auch Dritte ihre eigenen Applikationen mit einbringen können. Das heißt, unser Ziel ist im Prinzip eine Finanzmarktinfrastruktur in Web3-Form für regulierte Finanzinstitute, wenn man das Buzzword-Dingo hier an dieser Stelle vielleicht spielen möchte.
Finde ich klasse und danke für die Ausführungen. Du hast das DLT-Pilot-Regime sehr interessant und sehr gut erklärt. Es ist aber auch europaweit, gell? Das heißt, der Wettbewerb, der kann interessant werden, weil auch Leute aus Frankreich, Spanien und Italien einsteigen können und weil du mit einer Lizenz den ganzen europäischen Kontinent, also Schweiz ausgenommen, adressieren kannst. Magst du nochmal was zu der Bedeutung von dem DLT-Pilot-Regime sagen, wie es dazu kam, ob das spannend ist, ob es unterschätzt wird vielleicht auch momentan noch oder wie deine Einschätzung ist? Und letzte Frage vielleicht dazu, Jonathan, ob Wyatt insbesondere mit dem Kalkül des DLT-Pilot-Regime zu nutzen kreiert wurde oder ob das quasi ein netter Nebeneffekt ist, der quasi von der regulatorischen Seite ein zusätzliches Schwungrad erzeugt.
Viele Fragen auf einmal. Ja, ich versuche sie abzudecken.
Ja,
Also, ich sag mal, das Pilot-Regime, glaube ich, wird in seiner Bedeutung aktuell noch ein wenig unterschätzt. Ich glaube auch, dass es von außen noch nicht so sehr sichtbar ist, wie viel eigentlich in der Bankenwelt dort passiert, um sich darauf vorzubereiten. Häufig sind ja diese Entwicklungen, wie Finanzinstitute sich auf Themen vorbereiten, eben nicht in der Öffentlichkeit direkt absehbar, sondern vor allem dann innerhalb der Häuser, in die eben selten, ich sag mal, in die man sich selten reingucken lässt, was dort alles passiert. Von daher vermute ich, dass da wahrscheinlich mehr Aktivität herrschen wird, als wir uns das vielleicht jetzt von außen irgendwie so betrachten können. Aber von der Tragweite her halte ich es für sehr weitgehend, ja, weil es eben ein Level Playing Field schafft für Aktivität in diesem Sektor und in diesem Umfeld. Und beim EWPG haben wir gesehen, wie hilfreich diese Gesetzgebung sein kann, um einen klaren Rechtsrahmen zu geben und diesen gleichen Effekt jetzt auf europäischer Ebene zu verspüren. Das wird, glaube ich, extrem spannend zu sehen. Allerdings ist aus meiner Sicht die Herausforderung eine ähnliche wie auch beim elektronischen Wertpapier. Es ist so, dass die verschiedenen Anbieter, die sagen, sie möchten diese Lizenz erwerben, und eben auch dieses Angebot bringen, die müssen weiterhin interoperabel sein. Ja, die müssen auch miteinander interagieren können. Es dürfen nicht wieder Silos entstehen und Inseln entstehen, sodass ich wieder, ich sag mal, in einem technischen Setup am Ende gefangen bin, wo mir die Skalierbarkeit fehlt, weil meine Kontrahenten zufälligerweise in einem anderen DLT-Pilot-Regime mitwirken. Und das ist natürlich die große Gefahr, die wir sehen und wo wir sagen, das ist problematisch, ja, oder kann problematisch werden, denn so verlieren wir die Skalierbarkeit des gesamten Geschäftsmodells, ja, und die Vorteile. Also diese Infrastrukturfrage bleibt natürlich weiterhin offen und ich glaube, deswegen ist es auch extrem wichtig, an dieser Stelle eben zu kooperieren und zu sagen, gut, die Infrastruktur, das ist etwas, wo wir zusammenarbeiten müssen, ja, damit wir überhaupt skalieren. Und damit man überhaupt die Fähigkeiten dieser Technologie erfahren kann. Ansonsten wird es immer nur in kleineren Bereichen, kleineren Netzwerken, Geschäftsnetzwerken, meine ich an dieser Stelle, funktionieren, die klar abgesteckte Business Cases haben. Swiat selber ist ein Softwareinstitut. Das heißt, wir liefern Software, die dann dafür genutzt werden kann, um eben eine Lizenz zu erwerben. Ja, das bedeutet, ich sag mal so, unsere Software haben wir natürlich so im Blick, dass man natürlich auch für das DLT-Pilot-Regime sagen kann, okay, ich würde gerne diese Software benutzen und möchte gerne im DLT-Pilot-Regime mitwirken und muss jetzt auch die Software dazu vorweisen. Dafür sind wir gegründet worden, um dann zu sagen, gut, hier ist die Software, sie funktioniert nach den entsprechenden Anforderungen. Und das haben wir natürlich dann entsprechend im Blick. Und was natürlich das Charmante daran ist, wenn ich jetzt mich ja dazu entscheide, das DLT-Pilot-Regime im Swiat-Netzwerk zu betreiben, dann bin ich eben automatisch kompatibel zu allen anderen Pilot-Regimes, die eben auch im Swiat-Netzwerk betrieben werden. Dadurch haben wir wieder genau das, was ich am Anfang betont hatte mit der vertikalen Integration aus strategischer Sicht. Ja, wir haben die gleiche Grundlage, aber wir sind nach wie vor im Wettbewerb. Und dadurch aber eigentlich kommt auch erst die Skalierbarkeit. Ich hoffe, ich habe sie jetzt alle abgedeckt.
Ja, und wen siehst du in dem ganzen Bereich momentan, der hier aktiv ist aus Deutschland oder vielleicht auch aus anderen Ländern? Also sind die Franzosen aktiv oder die Spanier? Sind es amerikanische Banken oder UK-Banken, die hier in den europäischen Markt rein wollen? Also, oder ist niemand aktiv?
Also wir haben mitbekommen, dass in Frankreich, ich glaube Luxemburg und Deutschland gibt es durchaus Aktivität, die sich darauf vorbereiten, also verschiedene Akteure, die danach Ausschau halten, wie sie das DLT-Pilot-Regime implementieren. Aber ich glaube nicht, dass das ansatzweise repräsentativ ist, weil ich glaube eher, dass es an der Stelle noch ganz viel evaluiert wird aktuell. Ja, die ESMA-Guidelines, wenn ich mich nicht irre, kamen die auch erst Anfang des Jahres darüber dazu, wie ich mich fürs DLT-Pilot-Regime bewerben kann. Also die finalen Antragsformate etc. Von daher gehen wir davon aus, dass da aktuell noch ganz viel intern in den Häusern geschieht und evaluiert wird, ob man da jetzt mitwirkt. Ja.
Okay, spannend. Ihr habt euch technisch gesehen für welche Plattform entschieden?
Wir haben eine Sidechain, sag ich mal, aufgesetzt, die EVM-kompatibel ist. Da arbeiten wir mit Hyperledger Besu, die eben ein permissioniertes Netzwerk ist. Das haben wir ganz bewusst gemacht, weil wir glauben, dass ein permissioniertes Netzwerk gerade für regulierte Finanzinstitute relativ wichtig ist, um nicht zu sagen sehr wichtig ist, um eben immer eine klare Zuordnung von Verantwortlichkeiten zu haben. Ja, also unserer Einschätzung nach muss ein reguliertes Finanzinstitut immer zu jedem Zeitpunkt nachweisen können, wer für welche Aktivität und für welches Asset verantwortlich war. Und um das sicherzustellen und das zu gewährleisten, haben wir, sage ich mal, sehr viel Plattformdesign und Architektur getätigt und haben uns da eben für den permissionierten Weg entschieden, weil auch bei den anderen Transaktionen, die wir sehen, erfolgt im Prinzip eine Permissionierung, ob das jetzt durch eine Beibehaltung der Informationsasymmetrie ist oder durch geschicktes Modellieren von Datenhaushalten. Um eine Permissionierung, schätze ich mal, führt kein Weg vorbei.
Du musst das Wort Permissionierung erklären.
Ja, mache ich gern. Genau, also Permissionierung, quasi wer darf was schreiben? Ja, also wer darf neue Daten zur Blockchain hinzufügen? Ja, wer darf auf was zugreifen? Also quasi wer darf genau auf was zugreifen und dort was verändern? Ist vor allem der Fokus. Bei Public-Private, ja, was häufig ja dann eben die Leseberechtigung ist als Äquivalent oder als Gegenstück vielmehr. Da sind wir der Meinung, dass am Ende macht es nicht viel Unterschied. Am Ende wird man über Datenhaushalte das regeln müssen, dass man selbst, wenn man jetzt eben, wenn wir sagen, wir sind in einem Public-Netzwerk unterwegs, dass eben aus den öffentlichen Daten, sage ich mal, nichts Sensibles herauslesbar ist. Ja, deswegen denken wir aber auch, dass eine Private Chain an sich, ja, wieder, also dass nur ausgewählte Akteure etwas lesen dürfen und zur Chain hinzugelassen werden, also eine Private Permission Chain in dem Fall dann, nur eingeschränkt erfolgt haben wird, weil am Ende, wenn diese Chain erfolgreich sein sollte, ja, dann muss der Datenhaushalt auch wieder so organisiert sein, dass nicht alle Teilnehmer auf der Chain wieder alles mitlesen können. Deswegen sagen wir wahrscheinlich, dass Public Permissioning an der Stelle sicherlich zielführender ist und gerade die Permissionierung am Ende der entscheidende Punkt ist, wer darf etwas schreiben.
Und das kann ein anderes Blockchain-Netzwerk nicht leisten.
Sicherlich können das auch andere Netzwerke leisten. Wir haben an dieser Stelle allerdings noch ein paar Änderungen vorgenommen. Wir haben nicht einfach nur Hyperledger Besu an der Stelle so genommen und deployed, sondern haben natürlich auch noch Anpassungen am Konsensusmechanismus getan, damit eben ein besonders energiearm, sag ich mal, ressourcenschonend unterwegs ist und trotzdem entsprechend performant als Infrastruktur. Und um eben da die Freiheit zu haben, um das auch entsprechend in Zukunft weiterzuentwickeln und eben auf Finanzinstitute zuzuschneiden und den Bedürfnissen demnach anzupassen, haben wir uns dafür entschieden, eben eine eigene Sidechain an dieser Stelle zu etablieren. Einfach weil dort, ich sag mal, die Knetmasse, die Gestaltungsmöglichkeit natürlich weiterhin groß bleibt, gerade für den hochspezialisierten Sektor. Zusätzlich haben wir noch einige Funktionalitäten, sag ich mal, aber das ist jetzt schon sehr detailreich dann eben hinzugefügt zu dieser Chain, die man automatisch mitgeliefert bekommt, damit man eben sich bestmöglich als Finanzinstitut aufsetzen kann und eben immer eine klare Zuordnung von Verantwortlichkeiten hat.
Sehr spannend. Wie groß ist euer Team und wie so die Dynamik? Ihr seid ja Tochter gegründet worden von der DK Bank. Ist es Merkt man das oder warum seid ihr keine Abteilung geworden von der DK Bank? Also vielleicht weißt du das auch gar nicht, aber vielleicht kannst du ein bisschen mutmaßen. Das wäre natürlich sehr, sehr, sehr spannend, ja.
Ich darf darüber sogar ganz offen sprechen.
Okay.
Und kenne die Beweggründe. Wir haben damals in 2018 mit den allerersten Ideen angefangen innerhalb der DK Bank, mit ersten Designideen. Wie wir eben Wertpapiere auf der Blockchain verfügbar machen können. Da war noch nichts vom EWPG oder einer nationalen Blockchain-Strategie in Deutschland. Da wurde noch fleißig nur getüftelt. Und in der Zeit Innerhalb der DK Bank haben wir Wertpapierleihe verfügbar gemacht. Wir haben Kryptowertpapiere dann in 2021 auch emittiert oder auch digitale Namensschuldverschreibungen, also all die Features, die wir heutzutage auch wieder im Portfolio haben, haben wir dort quasi, ich sag mal, prototypisch eingeführt und etabliert und haben dabei eben festgestellt, dass häufig eben immer diese Barriere bei der Infrastruktur ist, obwohl die Infrastruktur bei der Geschäftsseite überhaupt keinen Wettbewerbsvorteil ausmacht. Und dadurch haben wir uns dazu entschlossen, um eben jetzt nicht als Dekabank aufzutreten, zu sagen, okay, Dekabank gründet die Swiat, ja, die eben auch nicht im Wettbewerb stehen soll mit den Finanzinstituten, um sich eben als Softwareanbieter zu etablieren. Und um nicht am Ende nur ein Dekabank-Netzwerk an dieser Stelle zu promoten, ja, ist auch ganz bewusst die Anteilseignerschaft an Swiat geöffnet worden. Also man kann nicht nur am Netzwerk mitwirken und sagen, ich installiere hier einen Knoten, sondern man kann eben auch Anteilseigner werden als Finanzinstitut an Swiat. Und das ist auch im Prinzip genau das, was wir im Ende Januar kommuniziert haben, dass eben die LBBW, Standard Chartered und Comino eben als neue Anteilseigner bereitstehen. Und ja, das Signing abgeschlossen haben. Aktuell sind wir beim Closing-Verfahren. Und genau, sobald das Closing abgeschlossen ist, können wir dann auch final davon sprechen, dass die neuen Anteilseigner wirklich an Bord gekommen sind. Aktuell ist das eben im Kartellrechtsverfahren bei den verschiedenen Behörden hinterlegt. Genau. Und diese Offenheit, Philipp, die ist natürlich nur gegeben, wenn wir natürlich nicht als eigene Abteilung innerhalb der DK Bank unterwegs sind, sondern wirklich als eigene Company, was eben nicht die Blockchain-Aktivitäten innerhalb der DK Bank schmälert. So, die sind natürlich weiterhin fleißig aktiv, aber ich sag mal, die Entwicklungsarbeit auf Netzwerkebene und ein Netzwerk, das zugeschnitten ist für Finanzinstitute, da hat man erkannt, dass es eben nicht nur ausschließlich DK Bank Arbeit ist.
Ja, es ist eine interessante Taktik, gell, weil immer wenn quasi Blockchain-Themen bankintern gemacht wurden, Deutsche Bank und anderswo, dann kommt eigentlich wenig bis gar nichts dabei raus. Das kann man leider nicht anders sagen. Immer wenn Blockchain-Projekte von der Hierarchie her ein bisschen außerhalb gebaut wurden, dann ging es plötzlich relativ schnell, gell? Das beste Beispiel ist die Börse Stuttgart. Die hat ihre Blockchain-Themen nicht in der Hierarchie gebaut, sondern leicht nebendran. Bestes Beispiel ist Bison. Gibt aber auch viele andere Beispiele. Commerzbank mit dem Main-Inkubator damals, ihr mit Swiat, Bankhaus Scheich mit Tradias. Immer wenn man das organisatorisch ein bisschen separiert hat, dann schien es die Organisation ein bisschen leichter zu haben als die volle Integration als Abteilung, weil man dann als Blockchain-Abteilung wegen Regulatorik, Rechtsanwälten und so weiter wahrscheinlich zerrieben wird in internen Prozessen. Das ist so mein Eindruck. Ich weiß nicht, ob du dazu was sagen magst, aber klingt das plausibel?
Ich glaube, das liegt an den unterschiedlichen Schwerpunkten, die dann gesetzt werden. Also man kann natürlich als Schnellboot, sag ich mal, viel leichter einfach diese Prototypisierung vornehmen, ja, und viel leichter eine immer schnellere Validierung fortführen. Wohingegen, wenn man natürlich in einem größeren Konstrukt unterwegs ist, hat man natürlich auch einerseits mehr Schutz, ist ja auch klar, und größere Planungssicherheit ist sicherlich der andere Vorzug. Auf der anderen Seite, dadurch, dass es eben viele Akteure gibt, die man einbinden muss, die involviert werden, fällt vielleicht auch manchmal diese Prototypisierung ein wenig schwerer. Ja, also konzeptionell würde ich sagen, ist es ja häufig schon zu sehen, auch nicht nur im Bereich Blockchain, dass etablierte Unternehmen eben Schnellboote ganz bewusst als eigenständig erstmal aufsetzen, um eben zu sehen, ob die Themen funktionieren oder nicht. Genau, ich glaube, das sind einfach unterschiedliche Schwerpunkte, wie dann gearbeitet wird. Zusätzlich ist es natürlich so, dass ja, eine Bank in dem Sinne nicht unbedingt ein Softwareentwicklungsinstitut ist. Ja, und dass man da einfach dann auch konsequent kommt.
Ja, aber das ist eine Frage, wie Innovation entsteht, gell? Also das hat mit Banken aus meiner Sicht nichts zu tun. Immer wenn du einen Apparat, der Umsatz macht, mit den Protagonisten der Produktentwicklungen der letzten Jahre, Jahrzehnte konfrontierst mit Innovationen, die jetzt für die Zukunft sorgen sollen, dann werden diese Protagonisten, diese jungen entstehenden Innovationen vielleicht sogar bekämpfen, ignorieren oder zumindest als irrelevant betrachten. Ja, das ist schon, das ist in der Pharmaindustrie so, das ist Automobilindustrie, E-Mobilität, das ist überall genau das Gleiche. Natürlich auch im Bankwesen, das ist quasi Standard BWL Innovationsmanagement. Und was ist die Lösung? Nicht nur einen Prototyp machen, okay, kann man machen, um das Thema zu lernen, aber wenn du wirklich was auf die Beine stellen willst, dann muss das außerhalb von der Hierarchie sein. Deswegen kaufen ja große Apparate auch kleine Firmen durch eine Akquisition, um letztendlich diese Innovation einzusourcen ab einem gewissen Zeitpunkt, wenn sie groß genug geworden ist. Und das kann man, glaube ich, bei euch auch so ein bisschen beobachten. Ich glaube, ehrlich gesagt, das ist einer der Erfolgskriterien, um Dinge im Blockchain-Bereich auf die Straße zu bekommen.
Ich würde sagen, bei uns ist auch noch der Aspekt zu berücksichtigen, einfach, dass die Dekabank an der Stelle auch an Glaubwürdigkeit für Glaubwürdigkeit des Projekts gesorgt hat. Ja, also wenn wir weiterhin als ein ausschließliches Dekabank-Projekt unterwegs gewesen wären, wär die Vision an sich an der Stelle halt auch eben nicht umsetzbar gewesen. Ja, und dadurch bekommt man natürlich auch Glaubwürdigkeit und es spielt sicherlich auch in jedem anderen Sektor eine Rolle, dass der Akteur auch glaubwürdig auftreten kann und auch seinen eigenen Markenkern vertreten darf. Ja, und auch das ist, glaube ich, etwas ganz Wichtiges in der Kommunikation und wo wir auch merken, dass wir, also wo wir an erster Hand eben erfahren, dass jetzt auch das Feedback aus dem Markt zunimmt, ist okay, zusätzlich noch mit den neuen Anteilseignern, dieses Konzept, das kann ja funktionieren. Und da dreht sich die Dynamik in eine ganz andere Richtung als zu der, wenn man eben einfach ein eingegliedertes Schnellboot ist.
Ja. Ja, ich denke schon. Wie nimmst du sonst den Blockchain-Bereich so wahr in Deutschland und anderswo? Tut sich was so langsam? Platzt der Knoten oder dauert es noch?
Ich glaube, wir sind jetzt an der Stelle, dass die ersten Akteure dazu übergehen, von 1 zu N zu skalieren. Ja, also es geht nicht mehr darum, nur einen POC zu machen, also zu sagen, wir haben hier ein Experiment, das wollen wir gerne abschließen oder wir wollen hier gerade mal einzigartig was machen. Bei den Proof of Concepts, sage ich mal, ist sehr viel schon getan worden. Ja, und dieses Experimentieren, funktioniert dies, funktioniert das, da sind wir schon recht weit. Also wir haben gerade auf der Wertpapierseite, würde ich sagen, haben wir sehr viele Tests gesehen, auch produktive Tests in Deutschland. Und die Dynamik in den Gesprächen ist häufig so, okay, wie kommen wir jetzt eigentlich in eine größere Massenproduktion, ja, oder in ein skaliertes Geschäftsumfeld?
Und kommen wir dahin?
Ich denke, wir sind da auf einem guten Weg. Es ist natürlich schwierig, weil ich natürlich auch da wieder das Thema mit der kritischen Masse habe. Ja, mit wem kann ich wie frequentiert wo handeln und interagieren? Regulatorisch, denke ich, haben wir alles zusammen. Auch technologisch haben wir genügend, ich sag mal, genügend Wissen in der Breite inzwischen, um zu verstehen, wie müssen manche bestimmten Dinge eben funktionieren, damit sie möglichst leicht adaptierbar sind und trotzdem ins Rahmenwerk passen. Aber bei den Business Cases stellt sich im Prinzip die Frage, welche Business Cases funktionieren so gut, dass sie auch erstmal bilateral wichtig genug sind.
Welche Business Cases sind es im Idealfall?
Also es sind häufig eben, sag ich mal, diese bilateralen Geschäftsverhältnisse, wie beispielsweise bei uns bei der Namensschuldverschreibung merken wir das. Ja, das sind typischerweise Assets, die nicht sehr fungibel sind. Ja, wo ich meistens eine bilaterale Beziehung habe, wo die Institute aber jetzt sagen, okay, ich möchte jetzt ein produktives Geschäft in diese Richtung aufbauen auf der Blockchain, weil ich sehe die Geschäftsvorteile. Ja, weil ich natürlich durch die Dokumentation auf der Blockchain eine deutlich höhere Fungibilität des Assets bekomme. Mhm. Ja, und dadurch, erstmal durch diese technische Fungibilität, ist quasi die Bereitschaft da, das zu lernen. Und wenn man dann eben die verschiedenen bilateralen Beziehungen ausnutzt, ja, die eben in diesem Geschäftsumfeld herrschen, ja, dann werden mehr und mehr Akteure eben auch auf dieser Blockchain unterwegs sein oder in diesen Netzwerken. Und dann werden auch andere Use Cases auf einmal attraktiver. Ja, und im Prinzip ist da aktuell aus meiner Sicht die große Herausforderung, welche Business Cases sind diejenigen, die bereits bilateral attraktiv genug sind, um etwas in einem produktiven Umfeld einzuführen, aber die Organisation noch nicht überfordern, weil sie eben noch nicht diese ganz große Skalenadaption ermöglichen, aber dafür die Grundlage legen.
Ja, ich glaube, wir sind so langsam auf der Zielgeraden. Das ist aber, es ist sehr spannend, einfach mit dir da über dieses Thema zu sprechen, weil hier einfach auch eine neue Plattform entsteht, die mal eine Nummer größer gedacht ist als von Startups. Gell? Normalerweise sind die Startups die Innovativen, haben aber eben beschränkte Budgets. Und das ist schon bemerkenswert, dass die DK Bank hier so eine Plattform startet. Werde ich mal ergründen, warum ist es die DK Bank und nicht eine andere Bank? Ja, warum ist es nicht die, weil sie nicht Bar, auch wenn die relativ nah dran ist. Oder warum ist es nicht die Deutsche Bank oder die Raiffeisenbank Österreich oder sowas, ja? Das müsste man mal ergründen, aber wahrscheinlich brauche ich da einen Gesprächspartner, der all diese Plattformen kennt. Ich werde mal nachdenken. Jonathan, magst du ein Schlusswort sprechen?
Ein Schlusswort. Ja, ich glaube, mein Schlusswort ist, glaube ich, einfach, oder der, ja, mein aktueller Eindruck vom Markt, wo wir stehen, ist einfach, dass wir jetzt an der strategischen Entscheidung, an der Weggabelung stehen, die Finanzinstitute eben zu treffen haben. Ja. Und da erfahren wir jetzt aktuell sehr viel Dynamik. Also die strategische Entscheidung ist eben, will ich bei der vertikalen Integration mitmachen? Und zwar bei welcher? Ja, also will ich selber den Markt gestalten, indem ich in Zukunft agiere? Will ich quasi meine Kundenschnittstelle beschützen und bin bereit, ein Stück Infrastruktur eben in Form eines Netzwerkknotens vielleicht mitzubetreiben und dort in einem Netzwerk mitzuwirken? Oder überlasse ich den Infrastrukturintermediären an vielen Stellen jetzt einfach auch die Kundenschnittstelle und ziehe mich auf einige ganz wenige spezialisierte Bereiche zurück, die mir dann noch bleiben? Ja, also wieder im Kontext des Deal-Pilot-Regimes. Ich glaube, das ist die große Weggabelung, die sich jetzt strategisch aktuell auftut und im Prinzip auch keinen Weg zurück mehr zulässt. Weil weder für die Zentralverwahrer noch für die Infrastrukturintermediäre noch für die Banken ist der Status quo attraktiver als eine der beiden Integrationsformen, also der vertikalen Vorwärtsintegration von Infrastrukturintermediären zum Kunden oder der Rückwärtsintegration, dass eben Banken sagen, gut, dann betreibe ich halt ein Stück Infrastruktur wieder mit. Ja, der Kuchen der Wertschöpfungskette wird einfach neu eingeteilt und beide Optionen bieten für andere Akteure aus den unterschiedlichen Gruppen einfach sehr große Chancen. Und wer an dieser Stelle eben nicht aktiv wird, der gefährdet im gewissen Sinne oder stellt sein aktuelles Geschäftsmodell im gewissen Sinne in Frage. Und ich glaube, das ist so die Momentaufnahme aktuell, weil wir einfach beim Werkzeugkasten, sag ich mal, jetzt nicht nur die Technologie haben, sondern auch ein ganzheitliches regulatorisches Rahmenwerk. Und wenn die Entscheidung gefällt ist, für das Institut, dann ist im Prinzip die Frage, okay, in welchem Netzwerk will ich mitwirken oder wo lasse ich mich, lasse ich mir eben meinen Platz zuordnen?
Das war ein wunderbares Schlusswort, Jonathan. Vielen lieben Dank. Dann wünsche ich dir und allen Hörern da draußen noch einen wunderbaren Tag.
Danke, Philipp.